Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts One More Time. Heute geht es allerdings nicht nur um einen Mordfall, sondern heute zeige ich euch ein paar Updates zu den gesamten Fällen, die ich bis jetzt gebracht habe. Auf jeden Fall zu den Fällen, wo es ein Update gibt. Und die Updates sind nummeriert nach den Folgen, die ich hochgeladen habe. Und außerdem findet ihr in der Beschreibung nochmal, an welcher Minute welches Update anfängt. Das erste Update ist über den Fall Nummer 6, dem Snapchat-Mörder. Und hier möchte ich euch einmal kurz vorher nochmal erzählen, worum es genau ging. Am 14. Februar 2017 wurden die Leichen von Abigail Williams und Liberty German in der Nähe der Monon High Bridge entdeckt, nachdem die jungen Mädchen vom selben Pfad am vorherigen Tag verschwunden waren. Die Morde wurden in den Medien ausführlich behandelt, da auf dem Smartphone eine Foto- und Audioaufnahme einer Person gefunden wurde, die als Mörder der Mädchen gilt. Trotz tausender Tipps, die an die Polizei gesendet wurden und der Verbreitung der Aufzeichnungen des Verdächtigen, wurden in dem Fall keine Festnahmen vorgenommen. Der Fall ist auch nach 3,5 Jahren noch kein Cold Case, denn hier wird jeden Tag weiter gearbeitet. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass der Mann aus dem Ort Delphi kommt. Vielleicht befand er sich sogar unter den Suchern. Die Frage ist jetzt allerdings, wie die Polizei darauf kommt, dass der Täter aus Delphi kommt. Hierzu wurde das Video, das eine der beiden Mädchen vor dem Täter gemacht hatte, genauestens analysiert. Der Mann, der über die alte, marode Brücke geht, hat die Hände in den Taschen. Das bedeutet also, der Täter muss die Strecke kennen, da es nicht allzu einfach ist, den Weg auf der Brücke zu laufen. Außerdem kennt der Täter den Ort sehr gut, da er den Mädchen den Weg beschreibt, wo er scheinbar ungesehen die beiden Mädchen ermorden konnte. Die Tat begann er immerhin bei Tageslicht. Die Polizei glaubt sogar, dass sie bereits mit dem Täter gesprochen habe oder sogar mit seiner Familie. Libertys Schwester setzt sich außerdem sehr für den Fall ein, sie studiert sogar jetzt Forensik. In einem neuen Interview sagt der Sheriff, dass es DNA-Spuren gab, er gibt jedoch nicht genau bekannt, welche das sind, außer, dass sie Fingerabdrücke gefunden haben. Diese seien wohl nicht allzu gut. Dennoch ist es in den USA schwieriger, an den Täter zu kommen, als beispielsweise in Deutschland. In Deutschland gibt es sogenannte Massen-DNA-Tests. Wie bereits bei meinem ersten Fall erklärt, kann die Polizei hier Leute einer bestimmten Gruppe dazu auffordern, ihre DNA abzugeben. In den USA geht das leider nicht so einfach, da es dort nicht die erforderlichen Gesetze dazu gibt. Eine weitere Spur war ein abgestelltes Auto, welches nahe des Wanderwegs an einem verlassenen Gebäude gesehen wurde. Leider weiß die Polizei bis heute nicht, wem das Auto gehörte. Es gibt außerdem verschiedene Gerüchte von Leuten, die behaupten, die gesamte Aufnahme zu kennen oder dass die Mädchen bereits vorher auf der Aufnahme sagten, dass ein komischer Typ sie verfolgt. Die Polizei hat bislang jedoch keins der Gerüchte offiziell bestätigt. Die Polizei hat bislang auch nichts dazu veröffentlicht, wie die beiden Mädchen ermordet wurden. Sie sagten lediglich, dass die Tat sehr grauenvoll war und dass es dem Mörder um Macht ging. Zudem gibt es eine weitere Vermutung, und zwar, dass es sich bei dem Mörder um einen Serienmörder handelt. Hierzu gibt es einen Fall, der sich bereits im Juli 2012 ereignete. Lyric C. und ihre Cousine Elizabeth C. aus einer kleinen Stadt namens Evansdale verschwinden spurlos. Sie waren mit ihren Fahrrädern unterwegs gewesen und um 12.15 Uhr sieht ihre Großmutter die beiden auf dem Weg in die Innenstadt fahren. Und um 13 Uhr sehen Zeugen die beiden Mädchen ein letztes Mal in der Nähe des Myers Lake. Als die beiden Mädchen um 12 Uhr mittags nicht nach Hause gekommen sind, sucht die Familie nach ihnen. Genau 48 Minuten später schalten die Familien die Polizei ein und geben eine Vermisstenanzeige auf. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr suchen nach den Mädchen. Gegen 17 Uhr ungefähr findet die Feuerwehr die Fahrräder der beiden Mädchen. Diese befinden sich auf einem Pfad südlich in der Nähe des Myers Lakes. Außerdem wird das Portemonnaie von Elizabeth gefunden. Viele Freiwilligen suchen nach den beiden. Es werden sogar Taucher eingesetzt. Der See wird sogar trockengelegt. Jedoch werden die Mädchen erst Ende des Jahres, im Dezember 2012, von Jägern in einem Wildlife-Park gefunden, im Seven Bridges County Park. Dieser liegt ganze 40 Kilometer vom Myers Lake entfernt, dem Ort, wo die Mädchen das letzte Mal gesehen wurden. Es gibt auch hier wieder ein verdächtigtes Fahrzeug, ein weißer Truck, ein älteres Modell, welcher gesichtet wurde. Das FBI erstellte hierzu folgende Beschreibung des Täters. Der Täter kannte sich am Myers Lake aus, aber auch im 40 Kilometer entfernten Park. Er wusste, wie abgelegen der Ablageort war. Das FBI vermutete auch, dass der Täter zu diesem Zeitpunkt finanziell oder schwere psychische Probleme hatte und dass er bereits zuvor versuchte, jemanden zu entführen. Außerdem gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter sein Aussehen geändert hat oder das Auto vermutlich verkauft hat. Der Ort von diesem Fall und der Ort des Snapchat-Mörders liegen jedoch ca. 6 Stunden voneinander entfernt. Da es in Amerika jedoch normal ist, große Strecken mit dem Auto zurückzulegen, gilt die Strecke in Amerika als nicht weit entfernt. Da sich bei dem Fall anhand der Opfer und der Vorhergehensweise einige Gemeinsamkeiten finden lassen, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich womöglich um denselben Täter handelt. Außerdem wurden beide Taten an einem 13. begangen und jeweils anhängend an einem Wochenende, einmal freitags und einmal montags. Das sind jetzt bislang die neuesten Informationen, die es zu diesem Fall gibt. Sobald jetzt hier irgendwie was rausgekommen ist, ob ein Täter gefunden wurde oder nicht, dann erfahrt ihr das natürlich hier wieder bei mir. Und es gibt außerdem auch eine Webseite, die von den Familienmitgliedern der beiden Mädchen erstellt worden sind. Dazu müsst ihr einfach nur bei Google Liberty German und Abigail Williams eingeben und dann findet ihr dort nochmal alle Details und Videos zu dem Fall. Das nächste Update ist über den Fall Nummer 7, das Monster von Amerika. Und hier möchte ich vorab schon mal sagen, dass die Details, die zu diesem Fall bekannt geworden sind, sehr detailreich sind und sehr grauenvoll. Ich schreibe euch das aber auch nochmal in die Beschreibung und ich sage es auch jetzt gleich vorher nochmal. Also für alle, die das nicht hören können, da am besten einfach vorspulen. Chris Watts verbüßt derzeit 5 aufeinanderfolgende lebenslange Haftstrafen, weil er seine schwangere Frau Shanann und seine beiden Töchter Bella, 4 Jahre alt, und Celeste, 3 Jahre alt, ermordet hat. Shanann war in der 15. Schwangerschaftswoche mit ihrem gemeinsamen Sohn Nico schwanger. Vor den Morden hatte Chris Watts eine Affäre mit Nicole Kessinger, einer Frau, mit der er zusammengearbeitet hatte. Als seine Ehe auseinanderfiel, ist unklar, ob er den Mord vorsätzlich geplant hat oder ob es ihn gepackt hat, als Shanann sagte, sie wolle sich scheiden lassen. In jedem Fall wird er den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Während Chris Watts sich an das Leben im Gefängnis gewöhnt hatte, freundete er sich offenbar mit einem jungen Mann an, der wegen eines Angriffs auf eine Familie verurteilt worden war. In einem neuen Buch über Chris Watts, Zeit im Gefängnis, der perfekte Vater, die wahre Geschichte von Chris Watts, seiner allamerikanischen Familie und einem schockierenden Mord, enthüllt John Glad die Freundschaft zwischen Chris Watts und Jake Patterson. Watts und Patterson trafen sich in Bibelstunden, als beide Männer nach dem Eintritt ins Gefängnis zutiefst religiös wurden. Glad schrieb auch, dass Chris Watts laut Cindy, seiner Mutter, Bilder von Shanann, Bella und Celeste an seinen Zellenwänden aufbewahrt und nachts mit ihnen sprach. Er schrieb Celeste an ihrem Geburtstag einen Brief und ließ ihn von seinen Eltern an ihrer Grabstätte vorlesen. Er beschrieb sich selbst als Celestes sicherer Hafen, obwohl er sie ermordet und ihren Körper in ein Ölfass geworfen hatte. Daily Mail berichtete, dass Watts seine Morde mit der Autorin Cherilyn Kettle für das Buch Briefe von Christopher die tragischen Geständnisse der Watts-Familienmorde besprach und Watts Einblicke in seinen Denkprozess gab. Hier möchte ich jetzt darauf hinweisen, dass alle, die die grausamen Taten nicht detailliert wissen möchten, einfach jetzt vorspulen, denn jetzt kommen ein paar Einzelheiten zu den Morden. Laut Kettle beschloss Watts, seine schwangere Frau zu töten, weil die Frau, mit der er sie betrug, Nicole Kessinger, ihm seinen ersten Sohn geben sollte. Kettle erfuhr auch, dass Watts keine Reue empfand, nachdem er seine Familie getötet hatte. Alles, was ich fühlen konnte, war, dass ich jetzt frei war, mit Nikki zusammen zu sein, sagte er der Autorin. Gefühle meiner Liebe zu ihr haben mich überwältigt. Ich habe keine Reue. Berichten zufolge erzählte Watts in einem seiner Gefängnisbriefe ausführlich über die grausamen Ermordungen von Shanann Watts. Und er enthüllte auch, dass er seit Wochen darüber nachgedacht hatte, sie zu töten. Ihre Augen füllten sich mit Blut, als sie mich ansah und sie starb. Ich wusste, dass sie weg war, als sie sich erleichterte, erinnerte sich Watts in einem seiner Briefe an die Autorin Cherilyn Kettle. Berichten zufolge schrieb er, er habe Shanann heimlich das Opiatschmerzmittel Oxycodon gegeben, um ihr ungeborenes Kind zu töten. Er sagte, ich dachte, es wäre einfacher, mit Nicole zusammen zu sein, wenn Shanann nicht schwanger wäre. Watts beschrieb ihren Tod und schrieb: Als sie schläfrig wurde, wusste ich irgendwie, wie man die Halsvenen zusammendrückt, bis sie den Blutfluss zu ihrem Gehirn unterbrechen und sie ohnmächtig wird. Ich wusste, wenn ich meine Hände von ihr nehmen würde, würde sie mich immer noch von Nikki fernhalten. In all den Wochen habe ich darüber nachgedacht, sie zu töten, und jetzt wurde ich damit konfrontiert. Die Autorin besuchte Watts dreimal im Gefängnis, um Nachforschungen anzustellen, und sie schrieben sich gegenseitig. In diesen Briefen gab Watts zu, dass er nach einem Streit mit Shanann erfolglos versuchte, ihre jungen Töchter zu ersticken, indem er ein Kissen aus ihrem Bett benutzte. Er schrieb, dass die kleinen Mädchen beide das Bewusstsein wiedererlangten und verletzt und traumatisiert aus dem Bett kamen, nachdem er Shanann getötet hatte. Watts sagte auch, er wisse, dass er sie am 12. August töten würde, tat aber nichts, um es zu stoppen, und fühlte sich verrückt, als er entdeckte, dass sie nach seinem Mordversuch am nächsten Tag noch am Leben waren. Die verängstigten Kinder fanden Watts, der ihre Mutter in einem Betttuch wickelte, hieß es in den Briefen. Watts sagte, er habe ihnen gesagt, Shanann fühle sich nicht gut, bevor er ihren leblosen Körper die Treppe hinunter und in seinen Truck gezogen habe. Dann fuhr seine tote Frau und seine zwei verängstigten Töchter zu einem abgelegenen Ölfeld seines früheren Arbeitgebers und brachte sein Mittagessen, seine Schaufel, einen Rechen und einen Benzinkanister mit. Er bestand darauf, dass beide Mädchen tot waren, als er sie in die Öltanker fallen ließ. Shanann's Todesursache war Strangulation, während eine Autopsie Rohöl in Bella und Celestes Kehlen, Magen und Lungen fand. Nicole Kessinger wurde in einem anderen Staat in Zeugenschutz genommen. 2 Jahre nach der Aussage im Fall Watts beantragt sie, ihren Namen zu ändern. Bei der Untersuchung der Verbrechen von Chris Watts arbeitete Nicole mit der Polizei zusammen. Sie nahm an ausführlichen Interviews teil, um zu teilen, was sie über Chris und seine aktuelle Situation wusste, und gab ihr Telefon zur Inspektion weiter. Es wurde festgestellt, dass Chris Watts und Nicole Kessinger in der Nacht der Morde einen 111-minütigen Anruf teilten. Das Gespräch endete um 23.19 Uhr, ungefähr zu der Zeit, als Shanann ursprünglich von ihrer Arbeitsreise nach Hause gekommen sein sollte. Aber der Flug hatte sich verspätet. Es gibt außerdem eine amerikanische YouTuberin, die nochmal ein ausführliches Video über die Videoaufnahmen gemacht haben, die es von Chris Watts gibt, wo er die Leiche seiner Frau und seine 2 Kinder ins Auto setzt, kurz bevor die losgefahren sind. Diese YouTuberin geht ganz stark davon aus, dass Nicole Kessinger Beihilfe geschaffen hat zu diesen Morden, denn sie hat irgendwie so ein paar Filter über das Video drüber gelegt und ein paar Screenshots gemacht und hier eindeutig irgendwie die Umrisse einer Frau erkennen können, die einen Zopf getragen hat und eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Und in dem Verhörvideo, was es von Nicole Kessinger gibt, hat sie halt eben einen Zopf und eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Deswegen das Video könnt ihr euch gerne hierzu auch nochmal anschauen. Das verlinke ich euch auf meinem Instagram-Kanal und hierzu dann auch nochmal alle Fotos zu den Updates jetzt hier. Und das Buch mit den Briefen von Chris Watts ist außerdem aktuell ausverkauft. Aber auch hier schreibe ich euch den Titel nochmal bei Instagram zu dem Beitrag dazu. Das nächste Update ist jetzt zu Fall Nummer 12, die meistgehasste Frau Amerikas. Kaylee Marie Anthony war ein amerikanisches Mädchen, das mit ihrer Mutter Casey Marie Anthony und ihren Großeltern mütterlicherseits George und Cindy Anthony in Orlando, Florida lebte. Am 15. Juli 2008 wurde sie in einem 911-Anruf von Cindy als vermisst gemeldet. Sie sagte, sie habe Kaylee seit 31 Tagen nicht mehr gesehen und Caseys Auto habe gerochen, als sei eine Leiche darin gewesen. Cindy sagte, Casey habe verschiedene Erklärungen zum Aufenthaltsort von Kaylee abgegeben, bevor sie ihr schließlich sagte, dass sie Kaylee seit Wochen nicht mehr gesehen habe. Casey hat Detectives angelogen und ihnen erzählt, dass Kaylee am 9. Juli von einem Kindermädchen entführt worden war und dass sie versucht hatte, sie zu finden, zu verängstigt, um die Behörden zu alarmieren. Sie wurde im Oktober 2008 wegen Mordes ersten Grades angeklagt und bekannte sich nicht schuldig. Der Prozess dauerte 6 Wochen vom Mai bis Juli 2011. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Todesstrafe. Am 5. Juli 2011 befand die Jury Casey für nicht schuldig. Im März 2020 schrieb Casey einen detaillierten und endgültigen Bericht über ihr Leben und die Tragödie, Kaylee und alles, was danach folgte, zu verlieren. Bisher hat sie bereits 3 Kapitel abgeschlossen. Sie weiß, dass das Buch kontrovers sein wird und dass sie, egal was sie tut, Kritik ausgesetzt sein wird. Aber sie hat auch das Gefühl, eine Geschichte zu haben, die nie erzählt wurde. Niemand sonst hat es gelebt, also kann es niemand anderes sagen. Im Juni 2019 gab Anthony bekannt, dass sie an einem Film über ihr Leben nach dem Tod von Kaylee arbeitet. Der Film heißt As I Was Told, weil ich getan hatte, was mir gesagt wurde. Ihren Film wird voraussichtlich in diesem Jahr veröffentlicht. Also es ging ja um das Jahr 2019, aber bis jetzt ist nichts davon bekannt und es gibt auch keine neuen Informationen zu diesem Film und ob der Film überhaupt jetzt wirklich noch in Erwägung gezogen wird. Nachdem Anthony jahrelang versucht hatte, sich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, wurde sie 2019 wieder auf der Bühne gesehen. Sie glaubt, ihre Buße getan zu haben, sagt eine Quelle in der Nähe von Anthony zu der Zeit gegenüber People. Und jetzt feiert sie. Sie geht herum, lernt neue Leute kennen und schafft endlich ein soziales Leben. Ab 2017 lebte Anthony in Südflorida mit Patrick McKenna, einem Privatdetektiv, der im Prozess 2011 beim Tod ihrer Tochter, der zweijährigen Kaylee, als leitender Ermittler an ihrem Fall arbeite. Sie ist auch bei McKenna angestellt und hilft ihm bei seinen aktuellen Fällen, indem sie laut Insider Edition Social Media Recherchen und andere Arten von Ermittlungsarbeiten durchführt. Und falls ihr euch noch daran erinnern könnt, an den Fall, als ich den vorgetragen habe, gab es halt diesen einen Privatdetektiv, der nach den ganzen Gerichtsverhandlungen gesagt hatte, dass er Casey und ihren Anwalt dabei erwischt hatte, wie sie gemeinsam Sachen gemacht haben, wo sie für Geld für Sex bezahlt worden ist oder Sex angeboten hat, um den Anwalt nicht zahlen zu müssen. Und genau dieser Detektiv ist es jetzt, mit dem sie zusammen ist. Neben ihrer Tätigkeit als Forscherin versuchte Anthony 2016 ein eigenes Fotobusiness zu eröffnen. Sie erstellte einen Twitter-Account für ihr Unternehmen Case Photography LLC, der jedoch bald gelöscht wurde, als sie weniger Fotoanfragen und mehr Fragen zum Prozess erhielt. Nun ein etwas längeres Update zum Fall Nummer 13, Guter Cop, Böser Cop. Drew Peterson war ein ehemaliger Polizist, der im Jahr 2012 für den Mord an seiner dritten Ehefrau Caitlin Savio, diese starb bereits im Jahr 2003, für schuldig befunden wurde. Peterson erhielt 2007 erstmals nationale Bekanntheit, als seine vierte Frau Stacey Ann Cales Peterson verschwand. Die Polizisten gaben ihr Bestes, um die verschwundene Stacey zu finden. Bislang ist leider unklar, ob diese ermordet wurde von Drew oder ob diese abgehauen ist. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Drew diese ermordet hat und dann in einem Fass entsorgt hat. Hierzu gab es eine Zeugenaussage seines Stiefbruders. Der Tod seiner dritten Frau Caitlin Savio galt erstmals als ein Unfall. Als jedoch seine vierte Ehefrau verschwand, lenkte dies die Ermittler verstärkt auf den ersten Fall und neue Autopsieergebnisse zeigten, dass es sich scheinbar um Mord handelte und nicht wie zunächst vermutet um einen Unfall. Hier wurde Drew dann wegen Mordes angeklagt. Er wurde 2012 wegen Mordes verurteilt und am 21. Februar 2013 zu 38 Jahren Haft verurteilt. Am 9. Februar 2015 wurde Peterson wegen des Versuchs, den Staatsanwalt von Will County, James Glasgow, töten zu lassen, zwei weitere Straftaten vorgeworfen. Peterson wurde am 31. Mai 2016 verurteilt und am 29. Juli 2016 zu weiteren 40 Jahren Haft verurteilt. Am 21. Februar 2017 wurde er aus dem Sorgerecht des Illinois Department of Correction in das US-Gefängnis Intere gebracht, in Indiana. Im Dezember 2019 wurde Peterson jedoch von einem Bundesgefängnis in Indiana in ein Staatsgefängnis an einem unbekannten Ort verlegt. Aus Sicherheitsgründen werden in der Abteilung keine Einzelheiten zur Unterbringung von Straftätern erörtert, die gemäß den Bestimmungen des Interstate Correction Compact Vertrags überstellt wurden. Petersons Name taucht bei der Suche nach Insassen auf Webseiten staatlicher Gefängnisse im ganzen Land nicht auf. Solche Seiten sind allerdings nicht immer aktuell. Petersons Anwalt Steven Greenberg sagte jedoch, er habe keine Informationen über Petersons neuen Standort und Peterson habe ihm nicht mitgeteilt, dass er versetzt werde. Greenberg sagte, Peterson habe im Bundesgefängnis keine Probleme gehabt. Er bemerkte auch, dass er innerhalb der letzten zwei Tage versuchte, Peterson per E-Mail zu kontaktieren. Eine automatische Nachricht erhielt, dass Peterson E-Mails-Berechtigung ausgesetzt worden waren. Ein Indikator dafür, dass er verschoben wurde. Seine Berufung gegen den Mord wegen des Mordauftrages wurde am 4. Juni 2020 vor dem Berufungsgericht eingereicht. Sowohl die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lia Bendig als auch Dimitri Golfis, der Verteidiger von Peterson, haben ihre Argumente aus der Ferne vorgebracht. Golfis argumentierte, dass das Urteil der Jury über das Anstiften des Mordes rückgängig gemacht werden sollte, da die Abhörung nicht ordnungsgemäß erlangt wurde. Er argumentierte auch, dass der oberste Richter für Willie County nicht in das Stateville-Gefängnis hätte gehen dürfen, um die Person zu interviewen, die Peterson angefragt hatte. Auf diese Weise hatte der Richter einen Interessenkonflikt in dem Fall und konnte nicht unparteiisch sein. Golfis argumentierte, dass der Richter die Arbeit der Strafverfolgungsbehörde erledigt hat. Derselbe Richter erteilte übrigens auch die Abhörgenehmigung. Ebenso war Glasgow an der Untersuchung beteiligt und erteilte die Abhörgenehmigung, die gegen Peterson im Prozess verwendet wurden. Peterson behauptete auch, ihm sei ein faires Verfahren verweigert worden, weil der Prozessrichter viele Fehler begangen habe, einschließlich der Erlaubnis des Staates, das Verschwinden von Stacey Peterson zu erwähnen. Und jetzt räumen wir nochmal so ein bisschen weiter zurück über so Informationen, die in der ersten Folge gar nicht so ans Licht gekommen sind. Und zwar hat Stacey Petersons Schwester, die das Ganze erst ins Rollen gebracht hatte, am 14.03.2018 ein Interview geführt und in diesem gab sie Folgendes bekannt. Drew Peterson hat die Leiche meiner Schwester am Abend des 28. Oktober 2007 im Sanitär- und Schifffahrtskanal entsorgt, nachdem er seinen Stiefbruder abgesetzt hatte. Ich habe Sonarbilder ihres leblosen Körpers auf dem Grund des Flussbettes, die ich niemals veröffentlichen werde. So möchte ich nicht, dass die Welt an meine schöne Schwester erinnert. Diese Bilder haben es bereits in die falschen Hände einiger meiner früheren Sucher geschafft, als ich Menschen vertraute und dachte, sie versuchten zu helfen. Die Strafverfolgung hat 2007 versagt und nie Taucher nach unten geschickt, um ihren Körper zu bergen. Sie verbrachten ihre ganze Zeit damit, Autos aus dem Schiffskanal zu ziehen, nachts, also wussten das die Medien nicht, und kümmerten sich nicht darum, das zu tun, was sie tun sollten, nämlich meine Schwester herauszuholen. Ich rief an, um zu sehen, was sie taten, und sie behaupteten, dass ihr Körper gegen eines der Fahrzeuge eingeklemmt werden könnte, obwohl sich die Autos in völlig anderen Bereichen befanden als ihr Körper zu dem Zeitpunkt. Wenn die Strafverfolgungsbehörde ihre Arbeit getan hätte, hätte ich den Körper meiner Schwester 22 Tage nach Drews Ermordung im Fleisch gehabt. Wäre nicht dort, wo ich heute bin, um alles auszugeben, was ich brauche, um ihre Skelettreste zu bergen. Ich habe alle meine Kreditkarten aufgebraucht und die besten der besten Leute und erstklassige Sonarausrüstung angeheuert, um ihre Überreste weiter aufzuspüren. Im Mai 2007 gab es übrigens eine große Schlagzeile, dass Überreste, die in der Nähe des Planers Rivers weniger als 30 Meilen von dem Peterson-Haus entfernt gefunden wurden. Hier sind viele davon ausgegangen, dass es sich um die Überreste von Stacey Peterson handelt. Zudem, da die Überreste in der Nähe eines blauen Fasses gefunden wurden. Tests an den Überresten zeigten jedoch, dass es sich um einen Mann handelte, teilte die Polizei mit. Im Juni 2010 gab es einen Bericht, der sagte, dass Drew Peterson einem Mithäftling erzählt hat, wie er die vermisste Frau Stacey Peterson getötet hat und wer sein Komplize war. Der Insasse erzählte dies angeblich Polizisten, die den Komplizen ausfindig machten und sie zu privaten Jagdgebieten brachten, wo er sagte, die Leiche sei in einer Metalltrommel begraben. Die Polizei steckten Metallstäbe in den Boden und hatten dort auch etwas gefunden, wovon sie ausgegangen sind, dass es sich um eine Metalltrommel handelte. Und daraufhin sollten sie auch an diesem Tag noch eine Auswertung starten bzw. eine Ausgrabung, aber bislang wurde jedoch nichts gefunden. Das nächste Update ist über Fall Nummer 14, die Eisprinzessin. Pamela Smart war Lehrerin und zwang ihren jugendlichen Liebhaber und Schüler Billy Flynn zu einer Verschwörung, um ihren 24-jährigen Ehemann Greg Smart zu töten. Im März 1991 wurde Pamela Smart wegen Zeugenmanipulation, Verschwörung zur Begehung eines Mordes und Komplize eines Mordes ersten Grades verurteilt. Nach dem Gesetz von New Hampshire war der Komplize mit einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährungsmöglichkeit belegt. Sie war damals 23 Jahre alt. Smart, jetzt 52 Jahre alt, hat die letzten 29 Jahre inhaftiert verbracht und befindet sich derzeit in Bedford Hills Justizvollzugsanstalt für Frauen in Westchester County, New York. Im Laufe der Jahre hat Smart zahlreiche Rechtsmittel eingelegt und jedes Mal verloren. Mit all ihren Appellen sagte sie, es sei schwierig zu hoffen, dass sie das Gefängnis jemals lebend verlassen werde. Pamela Smart bestreitet seit Jahrzehnten konsequent, an dem Mord an ihrem Ehemann beteiligt gewesen zu sein. Laut dem Boston Herald wurde Flynn und Randall 2015 aus dem Gefängnis entlassen und Smart, die immer gesagt hat, sie sei unschuldig, hat 2 Masterabschlüsse hinter Gittern erworben. Es gibt eine Webseite, die ihre Freiheit sucht. In der Berufung von Smart wird darauf hingewiesen, dass andere Staaten lebenslange Haftstrafen ohne Bewährung für Fälle umgewandelt haben, in denen der Angeklagte ein Zuschauer war oder eine Nebenrolle spielte, wie ein Fluchtfahrer oder ein Ausguck. Die Generalstaatsanwaltschaft lehnte Smarts Antrag ab. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Jeffrey Strasen sagte, Smart habe nie die volle Verantwortung für die von ihr begangenen Verbrechen übernommen. Komplize beim Mord ersten Grades, Verschwörung beim Mord und Manipulation eines Zeugens. Und jetzt kommt auch schon das letzte Update zu Fall Nummer 15, O du Heilige. 2004 wurde der wegen Mordes an seiner schwangeren Frau Lacey Peterson ersten Grades und wegen Mordes an ihren ungeborenen Sohn Connor zweiten Grades in Modesto, Kalifornien verurteilt. 2005 wurde er durch tödliche Injektion zum Tode verurteilt. Die Sprache ist hier von Scott Peterson. Die Staatsanwaltschaft Stanley County gab im Oktober 2020 vor Gericht bekannt, dass sie die Strafphase von Scott Peterson wiederholen will, nachdem der oberste Gerichtshof von Kalifornien sein Todesurteil im August aufgehoben hatte. Der 47-Jährige erschien bei der Anhörung per Videokonferenz aus dem San Quentin-Gefängnis. Er trug einen lebhaften Haarschnitt und ein Hemd mit blauem Kragen und eine blaue Maske. Er sprach nur 2 Mal, um anzuerkennen, dass er vorübergehend auf die Zeit verzichten würde, um seinen Anwalt Pat Harris zu konsultieren. Ein unschuldiger Mann sitzt seit 15 Jahren im Gefängnis. Es ist Zeit, ihn rauszuholen, sagte Harris vor der Anhörung gegenüber Reportern vor dem Gerichtssaal. Es sind 15 lange Jahre vergangen und Sie können sich Ihre Höhen und Tiefen vorstellen, aber insgesamt ist er sehr froh, dass das Gericht die Anträge geprüft, die Beweise geprüft und ihm hier 2 getrennte Chancen eingeräumt hat. Der oberste Gerichtshof hob Petersons Todesurteil mit der Begründung auf, dass der Prozessrichter am obersten Gerichtshof des Landkreises San Mateo, der verstorbene Aldelucino, 13 potenzielle Geschworene fälschlicherweise ausgeschlossen habe. Der Prozess wurde wegen der vorgerichtlichen Bekanntmachung von Modesto nach Redwood City verlegt. Die Geschworenen hatten erklärt, sie seien gegen die Todesstrafe, aber De Lucci konnte nach einstimmiger Meinung des Gerichts nicht feststellen, ob sie ihre Überzeugungen beiseite legen und dem Gesetz folgen konnten. De Lucci starb im Jahr 2008. Aber im Oktober 2020 hat das Gericht in Petersons Petition für Habeas Corpus eine Entscheidung getroffen, die dazu führen konnte, dass seine Verurteilung aufgehoben wird. Im Gegensatz zur automatischen Berufung, die sich auf angebliche Fehler des Prozessgerichtes konzentriert, kann die Petition neue Beweise einbringen, um zu zeigen, dass die Verurteilung oder das Urteil falsch war. Pat Harris sagte Reportern, es könne 2 bis 4 Monate dauern, um zu entscheiden, ob Peterson einen neuen Prozess erhalten werde. 2 Monate nach der Aufhebung der Todesstrafe von Scott Peterson sagte Staatsanwälte in St. Louis County am Freitag, dass sie erneut die Todesstrafe für Peterson fordern werden. So Leute, das war's auch schon wieder mit den ganzen Updates. Ich hatte euch ja auf dem Instagram-Kanal von One More Time gefragt, ob ihr gerne die Updates als einzelnen Fall haben wollt, also als einzelne Episode, oder ob ihr gerne alles so wie jetzt hier in einer Episode haben möchtet, und die meisten haben sich halt dafür entschieden. Wenn ihr mir auf Instagram folgt bei dem Account One More Time, dann werden immer wieder solche Umfragen kommen, um euch das Ganze ein bisschen zu erleichtern, und ich möchte natürlich wissen, wie euch am besten das gefällt, was ich für den Podcast mache. Bei den nächsten Updates werdet ihr dann wieder auch Bescheid bekommen, um welche Fälle es geht, und vor allem jetzt in dem letzten Fall wird ja auf jeden Fall ein neues Update kommen, weil hier noch keine Entscheidung getroffen worden ist, und da wird es ja dann auch einen neuen Prozess geben. Und sobald ich dann mehr weiß, sobald irgendwelche Täter gefunden werden oder sobald irgendwelche Leichen gefunden werden, die jetzt hier noch vermisst werden, dann erfahrt ihr das natürlich wieder hier bei mir auf meinem Update. Und sonst erhaltet ihr immer alle wichtigen Informationen, Updates oder was es für den nächsten Fall geben wird, auf meinem Instagram-Account One More Time. Ihr könnt mir da gerne folgen, um nichts zu verpassen. Ihr könnt auch gerne die Mitteilungen aktivieren, um dort nichts mehr zu verpassen. Und übrigens gibt es auch eine Netflix-Serie zu dem Fall Chris Watts. Da könnt ihr euch das nochmal alles bildlich anschauen mit Fotos, Videos und nochmal genau sehen, wo alles war. Auf jeden Fall müsst ihr da einfach nur in die Suche Chris Watts eingeben oder American Murderer. Und dann könnt ihr euch die Serie auch schon anschauen. Und deswegen, das war es jetzt hier mit dem Podcast, mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal.